Bitte?
Nee.
C'est à la fin.
C'est à la fin. Einen schönen guten Morgen von mir. Es freut mich, wieder hier in Haiger zu sein. Wir sind nicht mehr so oft da mit Bora. Die kommt später noch vorne, dann könnt ihr sie nochmal sehen. Wir lesen immer wieder in der Presse, in den Zeitungen von begabten jungen Menschen, die die Zukunft unserer Welt gestalten werden. Besonders im Sport ist immer die Rede von 15-Jährigen, 16-, 17-Jährigen, wo man sagt, sie werden in der Zukunft zum Superstar werden, auf jeden Fall. Sie sind so begabt, sie haben so gute Voraussetzungen. Wenn man ein paar Jahre später anschaut, was diese Menschen geworden sind, sind zwar ein paar zum Star geworden und alle anderen irgendwo anders. Bei den anderen ist das Leben doch anders geworden. Bei den anderen gab es doch Desillusion, ist was anders schiefgelaufen in ihrem Leben. Und darum geht es auch heute um einen Mann, der so viel erreichen konnte, der so viel Potenzial hatte, der zum Star werden sollte und doch alles vermasselt hat, zumindest am Anfang seines Lebens. Ich lese den heutigen Bibeltext vor in dem Buch 2. Chronik, Kapitel 33, das ist ein ziemlich langer Text, werde ich vorlesen in der Elberfelder Übersetzung. Die Verse 1 bis 20. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nation, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia niedergerissen hatte. Und er richtete Altäre für die Baalim und machte Ascheren und warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name sein für ewig. Und er baute für das ganze Heer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben Hinnom, und er trieb Zauberei und Beschwörung und Magie und ließ sich mit toten Geistern und Wahrsagegeistern ein. Er tat viel, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zum Zorn zu reizen. Und er stellte das Götterbild des Götzen, das er gemacht hatte, in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig niederlegen. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land weichen lassen, das ich euren Vätern bestimmt habe, wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, nach dem ganzen Gesetz und den Ordnungen und den Rechtsbestimmungen durch Mose. Aber Manasse verführte Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun als die Nation, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgetilgt hatte. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen. Und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und er ließ sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Danach baute er die äußere Mauer für die Stadt Davids westlich vom Gihon im Tal und bis da, wo es zum Fischtor hineingeht, und umschloss den Ofel, und er baute sie sehr hoch. Und er legte Heeroberste in alle befestigten Städte in Juda, und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte. Und er warf sie vor die Stadt hinaus und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte auf ihm Heilsopfer und Dankopfer. Und er befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch nur dem Herrn, ihrem Gott. Und die übrige Geschichte Manasses und sein Gebet zu seinem Gott und die Worte der Seher, die zu ihm redeten im Namen des Herrn, des Gottes Israels, siehe, das ist geschrieben in der Geschichte der Könige von Israel. Sein Gebet aber und wie Gott sich von ihm erbitten ließ und all seine Sünde und seine Untreue und die Orte, an denen er Höhen gebaut und die Ascherim und die Götterbilder aufgestellt hatte, bevor er sich demütigte, siehe, das ist geschrieben in der Geschichte der Seher. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in seinem Haus und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. Erster Punkt, der Fehlstart. Der Manasse fängt an mit einem genialen Potenzial im Leben. Er ist zwar ziemlich jung, um König zu werden, nur 12, er hat aber geniale Voraussetzungen, um Erfolg zu haben, um ein guter, großer König zu werden. Er hat tolle Vorbilder vor sich, Seher, Propheten, die da sind, unter anderem Jesaja, von dem wir viel auch in der Bibel lesen, auch sein Vater Hiskia, ihr habt von ihm letzte Woche gesprochen. Er war zwar politisch gesehen nicht besonders mächtig mit der Gefahr von Assyrien, und doch hat er so viel Großartiges von Gott erlebt, als er selber krank war und auf wunderbare Weise geheilt worden ist, als Jerusalem belagert ward von Assyrien und Gott sie gerettet hat. Er wusste, wie groß Gottes Macht ist. Und der Manasse hat auch das mitbekommen von seinem Vater. Er hat von Gott gehört. Er wusste, dieser Gott ist ein lebendiger Gott. Zum anderen war er nicht irgendwo König auf dieser Welt, sondern in Jerusalem, in Juda, da wo der Tempel war, in der Stadt, die Gott sich ausgesucht hatte. Auf der ganzen Welt gab es nur eine, wo Gott gesagt hatte, da möchte ich wohnen, da möchte ich mein Haus haben, da möchte ich gegenwärtig sein. Dieses Volk möchte ich für mich haben, möchte ich beschützen. Und Manasse durfte in dieser Stadt König sein. Und das Dritte war, er durfte 55 Jahre lang regieren. Das ist die längste Regierungszeit der Geschichte in Juda. Fast so lang wie Königin Elisabeth II, 70 Jahre. Und wenn man sieht, Elisabeth II., die war sehr lang Königin und doch hatte eine begrenzte Macht in England oder in Commonwealth. So war es nicht mit Manasse. Er hatte eine enorme Kompetenz in Juda. Er durfte fast das machen, was er wollte. Er durfte das Volk und das ganze Land prägen. Stellt euch mal vor, wir hätten einen König in Deutschland seit 1968, der das tut, was er macht, was er will. Er hätte dieses Land ganz, ganz doll geprägt. Und so war auch die Chance für Manasse, ein guter König zu sein, der das ganze Volk mitnimmt und für eine längere Zeit auch positiv prägen darf. Und doch lesen wir Stirn im Vers 2, dass es anders wird. Alles war für den guten Start bereit. Fitness, Ausrüstung, das Training, sein Laufbahn stand vor ihm. Er war bereit und doch kam da der Fehlstart. Alles lief doch schief. Im Vers 2 steht, dass er wie die Nation handelte, die vor Israel da gelebt hatten, die Böses getan hatten. Und dann kommt die ganze Liste von Sachen, die er getan hat. Und in Vers 9 muss sogar der Autor seine Aussage revidieren und sagen, nee, er hat es noch schlimmer gemacht als die Nationen, die vor Gott ausgetilgt worden sind. So schlimm war es. Als ob er das Gesetz des Moses gelesen hätte und sich vorgenommen hätte, genau das Gegenteil zu machen. Und dann kommt diese ganze Liste an Gräueltaten, die Manasse getan hat. Götzendienst. Und nicht nur auf den Höhen, damit die Menschen sich da davor biegen können und diesen Götzen dienen können, sondern genau in dem Tempel, genau in dem Haus, wo Gott gesagt hatte, das ist mein Haus auf dieser Welt, da lebe ich. Da hat er Altäre gebaut, da hat er anderen Götzen gedient, obwohl ganz am Anfang vom Dekalog, von diesen 10 Geboten ganz klar steht, Gott ist heilig, er ist einzigartig, es gibt keinen anderen. Als ob Manasse ins Gesicht Gottes gespuckt hätte. Was hat er sonst gemacht? Er hat Kinder geopfert, war nicht der Einzige, das war üblich bei mehreren Nationen in der Antike. Man liest auch zum Beispiel von den Karthagern, die eine riesige Bronzestatue für den Gott Kronos hatte, aufrecht mit Händen nach oben gerichtet und sie haben Feuer drunter gemacht, bis diese Hände feuerrot waren und Kinder darauf gelegt. Furchtbar, grausam. Zauberei, Magie, mit Toten gesprochen. Er hat das ganze Volk verführt, dass sie so viel Schlimmes machen und hört nicht auf die Propheten, die im Namen Gottes gesprochen haben, die ihn gewarnt haben, dass das der falsche Lebensweg ist, dass er auf der falschen Bahn ist. In der Parallelstelle in 2. Könige 21, Vers 16 steht sogar, dass er sehr viel unschuldiges Blut vergossen hat. Vielleicht hat er auch den Propheten Jesaja ermordet, das wissen wir nicht ganz genau. Aber viele Menschen, die den Mut hatten, den Mund aufzumachen, die wurden ermordet. Könige wie du und ich nehme Manasse. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere wirklich, wie du und ich, Manasse gehört doch zu einer anderen Gruppe. So eine Gruppe mit Attila oder mit Nero und Stalin und Kim Jong-un vielleicht. Aber wie du und ich. Wie der Uli gesagt hat, wenn man ein bisschen näher schaut, merkt man, dass er ein Mensch war wie du und ich. Und dass er wahrscheinlich nicht der Einzige ist, der einen Fehlstart im Leben hatte. Ich weiß nicht, wie du dein Leben betrachtest heute Morgen. Wenn du in deine Vergangenheit schaust, vielleicht die letzten Wochen, aber auch vielleicht die letzten Jahrzehnten, wie du dein Leben beschreiben würdest. Und vielleicht hast du den Eindruck, dass du einen Fehlstart hattest im Leben, egal wie dein Potenzial am Anfang stand. Dass viel schiefgelaufen ist, dass du auch Sachen vermaselt hast, dass du auch Fehlentscheidungen getroffen hast, dass etwas auf diesem Weg irgendwie anders gelaufen ist als geplant, dass du die hier oder da versagt hast, dann ist der Manasse vielleicht doch ein Mensch wie du und wie ich. Vielleicht denkst du, oh, mein Leben war bisher nicht so schlimm. Das denke ich auch öfter. Und zwar bringen viel Sünde mehr Konsequenzen im Leben, die wir auch tragen müssen. Die Bibel aber ist ganz klar, dass auch wenn nur ein paar Sachen nicht am richtigen Platz sind in unserem Leben, dass wir genauso schuldig vor Gott sind. Es geht nur nicht um die vielen Sünden, um einen Fehlstart zu haben, sondern es geht darum, dass wir das Ziel Gottes verfehlen. Jakobus 2 drückt es so aus, und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Egal ob Mord oder nur kurz beim Finanzamt was geheim halten, um mehr Geld zu verdienen. Und Jesus sagt selber, ein Mörder ist auch derjenige, der seinem Bruder Dummkopf sagt. Und Götzendienst ist nicht unbedingt ein Altar für Baal im Tempel zu stellen, sondern wenn Bereichen in unserem Leben Gott nicht ganz gehören, Er ist der Schöpfer des Universums. Er sollte das Sagen haben in meinem Leben. Und eigentlich fangen wir alle mit einem Fehlstart an in unserem Leben. Eigentlich sind wir alle auf so einer Bahn wie der Manasse damals, auch wenn es vielleicht nicht so schlimm, hoffentlich nicht so schlimm aussah. Zweiter Punkt, der Sturz und das Wiederaufstehen. Wir lesen von vielen Menschen, die wir manchmal Glaubenshelden in der Bibel lesen, die so einen Glauben hatten, die unterwegs waren mit Gott, die Großartiges erlebt haben mit Gott. Und dann sehen wir, wie die Bibel die beschreibt und merken, das sind gar keine Helden. Das sind Menschen, die so viel Mist gebaut haben. Wir lesen von einem Noah, der zwar gläubig war, er vertraute Gott, er war untadelig vor Gott und Gott hat ihn gerettet, ihn und seine Familie. Und doch war er ein Alkoholiker, der nackt in seinem Zelt da war. Wir lesen von Abraham, der bereit war, seinen Sohn für Gott zu opfern, der einen Bund mit Gott beschlossen hat, der Vater der Gläubigen ist und doch mehrmals gelogen hat, weil er Gott nicht vertraut hat. Wir lesen von David, und ihr habt auch vor 2 Wochen davon gesprochen, ein König nach dem Herzen Gottes, der auch einen Bund mit Gott hatte und er gefüllt alle schönen Frauen geheiratet hat und mit ihnen Kindern gehabt hat. Wir lesen von Salomo, dem weisesten Menschen auf der Erde, der Götzendienst getrieben hat. Alle Versager, Mörder, Lügner, Seufzer, die aber alles eines erlebt haben, Gottes Gnade. Manasse ist nach diesem Abgang gestürzt. Und wenn schon, dann schon richtig. In den 2. Könige wird auch beschrieben, dass Gott durch seine Propheten spricht und Unheil vorhersagt für das ganze Volk Juda. Assurbanipal, der König von Assyrien, kommt, belagert Jerusalem und der Manasse und Juda, die müssen eine militärische Niederlage erleiden. Er wird gefangen genommen, in Exil genommen. In Babylon. Plötzlich hat er nichts mehr. So viel Potenzial am Anfang seines Lebens und dann kommt er an einen Punkt, wo er alles verloren hat. Seine Macht, sein Status, seine Möglichkeiten, seine Freiheit. Er hat nichts mehr im Leben. Gott hatte ihn doch gewarnt. Er hatte ihm gesagt, du bist auf dem falschen Weg. Dein Verhalten wird Konsequenzen haben. Deine Sünde, die werden Folgen haben. Er wollte nicht hören und dann handelt Gott nach seinem Wort. Gott ist kein zahnloser Tiger. Wenn Gott spricht, wenn Gott warnt, dann handelt er auch. Und diese Wahrheit gilt auch für uns heute. Gott warnt die Menschen vor der Sünde, vor den Konsequenzen der Sünde. Er warnt uns in seiner Bibel ständig und sagt, dieser Weg, dieser Lebensweg ist der falsche Weg. Irgendwann kommt ein Gericht für alle. Zum Beispiel ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 20, 12 ist so geschrieben, ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Es gilt für alle, für die Kleinsten und die Größten. Alle. Wir werden eines Tages vor diesem Thron stehen, wo Gott uns richten wird und fragen wird, was hast du gelebt? Wie hast du gelebt? Was hast du getan? Und Gott warnt uns ständig in seine Bibel. Er warnt dich. Bist du bereit, diese Warnung auch ernst zu nehmen? Oder möchtest du wie Manasse handeln und sagen, ist mir doch egal? Für Manasse hat Gott nicht gewartet bis zum letzten Gericht, bis er schon gestorben war und da steht vor dem Thron, wie wir alle eines Tages, sondern Gott entscheidet zu handeln schon während der Lebenszeit Manasses. Es kommt ein Gericht und nicht so sehr, damit Manasse wirklich bezahlt für das, was er getan hat, dass er gequält wird, sondern das Gericht Gottes kommt als Weckruf. Gott hat noch was vor mit Manasse. Er hat ihn nicht vergessen. Und dann passiert das Unvorstellbare. Als er so bedrängt war, so steht, als Manasse in einem Lebensloch war, nichts war mehr möglich. Er war hilflos, er konnte nichts mehr. Und dann entscheidet er, zu Gott zu kommen. Er betet, er fleht Gott an. Er demütigt sich, er erkennt, dass Gott der richtig wahre Gott ist und Gott zeigt Gnade. Er hört ihn zu und er darf nach Jerusalem gehen. Asurbanipal entscheidet, dass er wieder König wird in Juda, in Jerusalem. Das ist nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat. Er hat es auch mit einem Pharao von Ägypten gemacht, war ihm lieber einen Vasallenkönig in Jerusalem zu haben, als Chaos da in diesem Land. Und er, so konnte er auch ein bisschen Ägypten sehen, ob da alles dort koscher läuft. Und so darf er zurück in Jerusalem wieder auf seinem Thron sitzen und er darf wieder König sein. Wie hätte ich reagiert an Gottes Stelle? Wie hättest du reagiert? Hätte ich eine zweite Chance gegeben? Nach der ganzen Liste an Gräueltaten, also er hat wirklich nur das bekommen, was er verdient hat, oder? Würde heute Putin oder würde Stalin oder Hitler oder was weiß ich um Vergebung bitten? Nach solchen Sachen würde ich wirklich Vergebung anbieten, Gnade anbieten, eine zweite Chance? Auf keinen Fall. Aber für Gott ist kein Fall hoffnungslos. Gott ist bereit, Gnade zu zeigen. Gott ist bereit zu vergeben. Heute noch, solange Leben da ist, ist Gott bereit mit offenen Armen. Wenn ehrliche Reue kommt, wenn Buße getan wird, wenn Sünde bekannt wird. In Römer 5, Vers 20 steht, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Und die Sünde im Manasses Leben hat wirklich zugenommen. Aber die Gnade Gottes war noch größer. Und für dich und für mich ist es genauso heute. In Christus Jesus, der für uns gestorben ist, um unsere Sünde zu tragen, auch wenn wir vielleicht nicht solche schlimmen Sachen gemacht haben, aber schlimmen Sachen haben wir genug gemacht. Das Angebot der Gnade steht auch für dich heute, für jeden von uns. Steht Gott mit offenen Armen und wartet, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns vor ihm demütigen, dass wir sagen, jawohl, du bist der wahre Gott, wir brauchen deine Gnade. Nimm das Angebot der Gnade heute. Geh zu Jesus. Und du musst nicht unbedingt warten, bis du in solcher Situation bist, wie Manasse, der gar nichts mehr hatte. Der Fehlstart, der Sturz und das Wiederaufstehen. Und dritter Punkt, der Endspurt. Plötzlich wird das Leben des Manasses ganz anders. Er baut wieder Jerusalem auf, natürlich auch für Asurbanipal, der da sich gefreut hat, ein bisschen Puffer zu haben zwischen Ägypten und Assyrien. Er schafft den Götzendienst ab. Der Gottesdienst wird wieder eingeführt mit Opfern im Tempel. Und endlich wird Manasse zum Vorbild beim Volk Juda. Endlich sagt Manasse, das ist der richtige Gott, dem wir dienen sollen. Endlich nimmt er seine Aufgabe seine Verantwortung war. Wir sehen, dass seine Umkehr Konsequenzen hatte in seinem Leben. Es gab ein Davor und ein Danach. Und danach konnte man merken, da läuft etwas anders, da läuft etwas besser, da läuft was Schönes im Vergleich zu dem Gräuel von davor. So soll es auch bei uns sein. Wenn wir Christus angenommen haben, wenn wir Jesu Gnade geschmeckt haben, dann sind wir eine neue Schöpfung. Dann leitet Jesus unser Leben. Und das sollte man auch sehen, wenn Jesus ein Leben führt und leitet. Und das sehe ich schon in manchen Bereichen meines Lebens immer wieder. Und dann sehe ich auch immer wieder in manchen anderen Bereichen meines Lebens, wie es weniger gut klappt. Und da sollte ich, und das möchte ich auch immer wieder machen, wieder zu Jesus zu kommen und zu sagen, deine Gnade brauche ich immer noch heute. Damit mehr Menschen merken, dass da ein Unterschied geschehen ist in meinem Leben, dass ich auf meinem Lebensweg in die richtige Richtung jetzt gehe, dass ich wieder aufgestanden bin, auferstanden mit Christus. Bei Manasse war es wie Tag und Nacht und doch war nicht alles schön. Zwei Aber lesen wir auch in diesem Text, nicht direkt, aber das erste ist, dass das Wiedergutmachen auch Grenzen kennt. Manasse hat versucht, die Sachen, die er falsch gemacht hatte, nochmal zu reparieren, ein bisschen alles wieder gut zu machen. Und doch hat nicht alles so gut geklappt. Die Kinder, die geopfert worden sind, die sind nie mehr zum Leben gekommen. Die Menschen, die ermordet worden sind, die sind nicht wieder gekommen. Auch dieser Fluch Gottes für das Volk ist auch geblieben. Und ein paar Jahrzehnten später wird das Volk ins Exil gehen müssen. Und die Propheten sagen ganz klar, dass das auch eine Konsequenz von Manasses Verhalten war. Ich kann mir gut vorstellen, dass Manasse auch ab und zu mitten in der Nacht aufgewacht ist mit Albträumen, mit dem Ganzen, was er bisher gemacht hatte. Und das ist auch eine Wahrheit, das erleben wir auch in unserem Leben, auch wenn wir wenn unsere Schuld weggenommen wird von Gott, wenn wir seine Vergebung haben, müssen wir öfter trotzdem Konsequenzen von unseren Sünden, von unseren Fehlentscheidungen, die früher waren, die in unserer Vergangenheit waren, trotzdem tragen, mittragen auf diesem Lebensweg. Das zweite ist noch, dass Manasse und sein Volk auch oft Halbherzigkeit gezeigt haben. Doch nicht wahr. Alles schön, die Götzen, die wurden nicht komplett zerstört, sondern nur rausgeworfen. Auf den Höhen wurde auch noch gedient, Gottesdienst gemacht, gefeiert. Und das wird irgendwann fatal für das Volk sein, spätestens mit Amon, mit dem Sohn von Manasse, der nur 2 Jahre regieren wird und doch wieder alle Götzen in den Tempel reinmachen wird. Da merken wir, dass alte, schlechte Gewohnheiten konsequent bekämpft werden müssen, damit sie nicht mehr Platz in unserem Leben haben, so wie das der Fall war bei Manasse und bei Juda. Und ich frage mich und ich frage dich, inwieweit wir auch konsequent sind auf diesem Lebensweg. Jeder würde zustimmen, wenn ich sage, dass ein ehemaliger Alkoholiker unvernünftig wäre, wenn er noch ein paar Whiskyflaschen in seinem Wohnzimmerschrank hätte. Aber vielleicht, wenn anderen Probleme da waren, müssen wir auch konsequent handeln. Vielleicht ist es genauso unvernünftig, wenn ich in der Vergangenheit Schwierigkeiten mit Pornografie hatte und ein geschlossenes Büro mit unbegrenztem Umgang mit Internet habe. Wenn ich weiß, dass Beziehungen in meinem Leben mich zu Sünde gebracht haben, dann soll ich auch vielleicht Abstand nehmen von ein paar Personen. Lasst uns konsequent diese Sachen bekämpfen in unserem Leben. Die Platz nehmen, die wieder unser Leben, die Führung unseres Lebens wieder übernehmen wollen. Der Fehlstart, der Sturz und das Wiederaufstehen, der Endspurt, so kann ein Leben aussehen. Wahrscheinlich nicht so dramatisch wie bei Manasse, wenn es unser Leben ist, hoffentlich, nehme ich an. Aber vielleicht doch ein bisschen ähnlich wie der Manasse, wenn wir unser Leben anschauen. Dass der Start unsere Vergangenheit Konsequenzen hat für den Rest unseres Lebens. Aber was mich ermutigt in dieser Geschichte, ist, was möglich ist, egal wie der Start war, egal wie schlimm dein Leben ist. Wenn du dein Leben anschaust, egal was die Leute in der Öffentlichkeit wissen oder was du im Inneren weißt, es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit, einen Kurswechsel zu haben. Es ist noch Zeit, aufzustehen und einen Sprint anzufangen. Es ist noch Zeit, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und nach vorne zu schauen. Weil im Leben geht es nicht so sehr um den Start, sondern um den Endspurt, wie es am Ende hingeht. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir für diese Lebensgeschichte, die zwar schrecklich ist am Anfang, furchtbar, aber wo du gezeigt hast, wie groß deine Gnade ist. Egal wie groß die Sünde war, war deine Gnade noch größer bei Manasse. Und wir danken dir, dass deine Gnade genauso groß ist mit jedem von uns. Du bist da mit offenen Armen. Du bist bereit, uns zu empfangen, wenn wir Buße tun. Wenn wir ehrlich vor dir kommen mit unserer Sünde, mit unseren Fehlentscheidungen, mit unserer Vergangenheit, mit unseren Lasten und Sorgen. Und wenn wir bereit sind, dass du der Herr unseres Lebens wirst. Danke, dass du bereit bist. Danke, dass du uns auch begleitest auf diesem Lebensweg, auf diesem Endspurt. Und dass du bereit bist, uns zu tragen, uns zu führen auf dem richtigen Weg. Lasst uns konsequent sein. Herr, hilf uns, konsequent zu sein in unserem Leben, dass wir nicht nur halbherzig unterwegs sind mit dir, sondern dass wir bereit sind, unsere Sünden, die Verführungen unseres Lebens konsequent zu bekämpfen, dass sie nie mehr Platz haben in unserem Leben, durch deine Gnade, durch deine Hilfe und durch deine Allmacht in uns. Amen.